Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 459.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Christian Berndt und Ralf Beiderkellen erzählen aus einem wenig bekannten Kapitel Musikgeschichte. Die Geschichte der Damenkapellen ist der Titel ihres Features.
Die Susi bläst das Saxophon, die Susi hat den richtigen Ton, sie macht eine feine Musi, die Susi, ja, die Susi.
Es gab Überlegungen in bürgerlichen Kreisen, dass zum Beispiel Instrumente wie Trompete oder Bass oder Cello absolut gar nicht was für Frauen sind. Für Tuba sind sie viel zu schwach und für Schlagzeug sind sie zu zierlich. Beim Cello machen sie die Beine breit und bei einer Flöte sehen sie hässlich aus und solche Sachen.
Elisabeth Brendel arbeitet im Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main.
810 ist ungefähr Cassia geboren, die erste Komponistin, die mit Namen bekannt ist. Man weiß aber auch, dass eben im alten Griechenland, im alten Rom, in der Antike schon Frauen auf jeden Fall Musik gemacht haben.
Im Mittelalter gab es nicht nur professionelle Instrumentalistinnen, sondern auch bedeutende Komponistinnen wie Hildegard von Bingen.
Also grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen eigentlich zu allen Zeiten immer Musik gemacht haben und dass wir darüber weniger Bescheid wissen, ist eigentlich eine Frage des Blicks.
Hat Musikwissenschaftlerin Gesa Finke festgestellt.
Also frühe Formationen von Damenkapellen gab es tatsächlich schon Ende des 18. Jahrhunderts und die gingen aus sogenannten Wanderkapellen hervor und diese tauchten vor allem in den Anfängen der Industrialisierung auf, denn viele Frauen im handwerklichen Gewerbe haben dann ihre Arbeit verloren und sich eben nach neuen Erwerbsmöglichkeiten umgesehen und da sich eben zu diesen Damenkapellen zusammengeschlossen.
Die Krise der frühen Industrialisierung bedeutete eine dramatische Veränderung der Arbeitswelt. Frauen wurden häufig als Erste aus der gesellschaftlichen Produktion verdrängt, deshalb waren sie eher als Männer gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Und das war mancherorts der Musikerberuf, wie Dorothea Kaufmann erzählt, die über das Thema Damenkapellen promoviert hat.
Man muss sich das so vorstellen, dass die Frauen angefangen haben zu wandern und sich dann woanders unter anderem als Wandermusikanten Arbeit zu suchen, während die Männer dann teilweise noch in der Landwirtschaft oder im Bergbau oder in den niederbrechenden Gewerken gearbeitet haben.
Eine wichtige Rolle für die Verbreitung von Damenkapellen im frühen 19. Jahrhundert spielten drei Musikantenstädte. Das hannoveranische Salzgitter, das böhmische Pressnitz und das heute thüringische Hundeshagen. Alle drei lagen in vom Strukturwandel besonders betroffenen Regionen. Hier entschieden sich mitunter mehr Frauen als Männer für den Musikerberuf. In Pressnitz, wo eine spezielle Schule für Wandermusikanten gegründet wurde, war das zeitweise ein Drittel der Schulmädchen. In diesen Städten wurden wahrscheinlich die ersten wandernden Frauenensembles gegründet.
In den Wanderkapellen spielten die Musikerinnen sämtliche Instrumente. Es galt das Lehrlingsprinzip. In der Regel ab dem 14. Lebensjahr begannen die Mädchen eine dreijährige Ausbildung in einer Kapelle und lernten Instrumente, die gerade gebraucht wurden. Der Aufstieg der Damenkapellen erfolgte mit dem Durchbruch der modernen Massenunterhaltungskultur Mitte des 19. Jahrhunderts. Aus Schaubuden auf Marktplätzen wurden feste Varietébühnen, lokale etablierten Unterhaltungsprogramme.
Es war was anderes, wenn eine Damenkapelle spielte oder wenn ein Herrenorchester spielte. Es war auch ein Publikumsmagnet, man war neugierig darauf.
Die Damenkapelle wurde zur eigenen Form der musikalischen Unterhaltung. Um 1890 etablierte sich die Formation des Salonorchesters, denn für Cafés und Tanzlokale waren kleinere Besetzungen als in Konzertsälen gefragt. Gleichzeitig mussten sie laut genug sein, um den Gastronomiebetrieb zu übertönen. Dafür brauchte es Blasinstrumente. Die Damenkapellen wurden zu einer Attraktion.
Der Begriff Damenkapelle kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf, beschrieb aber nicht nur reine Frauenensembles, sondern auch solche, die mehrheitlich aus Frauen bestanden. Dem Mann kam dabei oft die Dirigenten- und Führungsrolle zu, wie man auf den Werbefotos der Kapellen sehen kann.
der Mann in der Mitte als Patriarch und hatte auch oft die Rolle des Kapellmeisters inne, also dass er die Verträge abschloss und eben auch ein bisschen als Beschützer da fungierte.
Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Militärs nach der Reichsgründung wurden auch in der Unterhaltungskultur Militärkapellen immer wichtiger und in Varietés trieb man gern ein ironisches und erotisches Spiel mit Frauen in Uniform. Damenkapellen versuchten nicht selten mit Militärkostümen und Marschmusik im Programm an den Erfolg der beliebten Militärkapellen anzuknüpfen. Von 1894 bis 1914 stieg die Zahl der Damenkapellen in Deutschland von 43 auf knapp 300. In Varietés waren mehr Frauen als Männer für die Musik zuständig. Das Fachblatt für Unterhaltungskultur, Der Artist, schrieb 1896:
Würden die Damen fehlen und nur Herren auftreten, so sind wir sicher, dass der Direktor schlechte Geschäfte machen würde. Der Besuch würde sich mindestens um die Hälfte verringern.
Die meisten Damenkapellen tourten, Engagements dauerten in der Regel nicht länger als 2 Wochen. Für die abendfüllenden Programme mussten sie ein Repertoire von knapp 300 Stücken aufweisen. Es war Knochenarbeit. Vormittagsprobe, vom späten Nachmittag bis in die Nacht Auftritt, an Sonntagen zusätzlich Mittagskonzerte.
Die Damenkapellen waren eine solche Attraktion, dass sie auf ausgedehnte Tourneen in alle Welt, nach Afrika, Sibirien, Korea oder Australien gingen. Das Eliteorchester Quinta reiste bis nach Lima. Mitunter waren die Frauen jahrelang unterwegs. Trotz dieser Mühen hatte der Beruf aber seine Attraktivität.
Wenn man es ausgehalten hat, jede zweite Woche woanders zu sein oder so, dann war es mit Sicherheit ein sehr faszinierender, toller Beruf. Es konnten sich gar nicht viele Leute leisten zu reisen früher und sie waren relativ unabhängig beruflich gesehen insofern, weil sie die Engagements meistens nur kurz hatten. Wenn da ein Arbeitgeber ihnen blöd kam, dann haben sie gesagt, naja gut, in 2 Wochen sind wir wieder weg. Ein Dienstmädchen war auf Gedeih und Verderb auf ihren Arbeitgeber angewiesen, auf ihren Dienstherrn.
Der Verdienst lag, auch wenn die Männer fast das Doppelte bekamen, über dem von Fabrikarbeiterinnen oder Schreibkräften. Außerdem konnten Musikerinnen, wenn sie mit Männern aus den Kapellen verheiratet waren, ihre Kinder mitnehmen. Ehepaare waren keine Seltenheit in Damenkapellen. In den 20er Jahren leitete mit Edith Laurent eine Frau eines der berühmtesten Tanzorchester der Weimarer Republik, hier in einer Aufnahme von 1932. Aber die große Zeit der Damenkapellen war nach dem Ersten Weltkrieg vorbei. Ihre Anzahl betrug am Ende der Weimarer Republik weniger als 10% des Vorkriegsstandes. In den wirtschaftlichen Krisenjahren und mit Beginn des Tonfilms.
Erst mit der Frauenbewegung der 1960er Jahre erlebten Frauengruppen eine gewisse Renaissance. So entstand 1974 die erste reine Frauenrockband in Deutschland. Im Hinterhof eines alten Kreuzberger Fabrikgebäudes erwartet mich eine Gruppe Frauen. Es ist die Berliner Band, die Damenkapelle. Zu Beginn ihrer Karriere spielten sie Musik aus der Zeit der Weimarer Republik. Heute bewegt sich die Damenkapelle in vielen Genres.
Die Damenkapelle hat Selbstbewusstsein. Sie weiß, was sie kann.
Wir haben es noch nicht aufgegeben. Wir sind im Moment auf dem Durchbruch ganz nach unten.
10.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Mit Schwestern ist das so eine Sache. Man kennt sich von klein auf in jeder erdenklichen Situation. Teilte die Eltern, das Zimmer, die Badewanne. Es gibt kaum jemanden, der einem so nah ist und so viel über einen weiß. Trotzdem läuft nicht immer alles harmonisch und reibungslos. In keiner anderen Beziehung liegen Liebe und Hass, Solidarität und Rivalität, Großzügigkeit und Neid so eng beieinander. Schwesterherz. Eine ganz besondere Beziehung. Von Claudia Heisenberg.
Meine Schwester Ortrud ist eben in die Familie reingeboren worden. Da war ich 3. Da war eben noch jemand mehr dabei. Und dann kam eben meine kleine Schwester auch noch. Und ich fand das mit 11 Jahren ziemlich klasse, noch eine kleine Schwester zu haben, wo ich die wickeln konnte und die war süß. Das war schön. Fand ich gut.
Also die Schwester konnte ich mir nicht aussuchen. Die war bereits da, als ich kam. Und es ist Lust und Leid, Liebe und Hass, Freude und vielleicht auch mal weniger Freude, also ein sehr prägendes Miteinander, glaube ich.
Man ist sehr dicht beieinander, man kennt alle Stärken und natürlich auch alle Schwächen. Meine Schwester und ich sind nur 16 Monate auseinander. Wir sind aber auch sehr, sehr unterschiedlich.
Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen, mit mir wird gar nichts gemacht und die teilen sich gar nicht mit. Aber das ist auch so, weil wir eben nicht so eng miteinander waren, hatten wir auch nicht so viel Reibungspunkte. Ich glaube, die Reibereien entstehen auch dadurch, dass man enger zusammen ist, dass man mehr Zusammenhalt hat, schon früh als Kinder. Das hatten wir nicht.
Wenn wir keine Schwestern wären, hätten wir uns nicht kennengelernt. Ich hatte lange, lange Jahre das Gefühl, ich gehöre nicht in die Familie. Zumal meine Mutter auch gesagt hat, dass in der Nacht 8 Kinder geboren worden sind. Das hatte ich immer im Kopf, dass ich da irgendwie vertauscht bin.
Die Schwestern Barbara und Cordula Zibel veranstalten Seminare für Geschwister, die mehr über ihre Beziehungen zueinander erfahren wollen. Die Konflikte klären, Probleme aufarbeiten oder ganz einfach wissen möchten, was es bedeutet, Schwester zu sein und eine Schwester zu haben. Auf die Idee kamen die beiden nach einem gemeinsamen Urlaub, bei dem sie ein paar Mal auf ihr enges und harmonisches Verhältnis angesprochen worden waren.
Also dieses Schwestern-Thema stand plötzlich so im Vordergrund, dass wir doch sehr erstaunt waren erstmal und sehr verblüfft, weil für uns war das ja was ganz Selbstverständliches, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Und irgendwann nach dem Urlaub hatte ich plötzlich mitten in der Nacht so eine Eingebung, Seminare anzubieten von Schwestern für Schwestern. Viele Frauen, die kommen mit großen Erwartungshaltungen an ihre Schwester. Wenn meine Schwester anders wäre, dann würden wir uns viel besser verstehen. Wir setzen aber dort an, dass wir nur etwas verändern können, was bei uns selber liegt. Und das bewirkt dann auch Veränderung beim anderen, bestenfalls. Nicht immer, aber bestenfalls.
Cordula Zibel ist 58 Jahre alt und von Beruf Gestalttherapeutin. Barbara ist 3,5 Jahre älter und arbeitet als Referentin in der Erwachsenenbildung. Die eine ist groß, schlank und blond, die andere ein paar Zentimeter kleiner und hat dunkle Haare. Aber die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. In ihren Gesichtszügen genauso wie in ihren Bewegungen. Vor allem stimmlich sind die beiden kaum zu unterscheiden. Das ist bei Schwestern häufiger so. Schließlich kennen sie sich von klein auf. Für viele Frauen ist die Schwester einer der wichtigsten Menschen im Leben. Vertraute, Verbündete und Retterin in der Not. Trotzdem läuft nicht immer alles harmonisch und reibungslos.
Viele Schwestern beschreiben es so, dass sie sehr darunter leiden, nicht gesehen zu werden. Viele sprechen von Sehnsucht zu ihren Schwestern, gerade wenn sie auch älter werden, wenn die Eltern älter werden oder sterben, wächst das Bedürfnis nach mehr Nähe ungemein und fühlen sich da oft in ihren Wünschen unerfüllt oder auch alleingelassen.
Ich glaube, in der Vergangenheit habe ich viel von meinen Schwestern verborgen und wenig von meinem Leben mitgeteilt und habe vieles auch extra anders gemacht. Ich wusste einfach nicht richtig, was ich will. Ich weiß das heute noch manchmal nicht.
Sagt Ortrud, die mit ihrer älteren Schwester Petra und ihrer jüngeren Schwester Astrid das Seminar besucht.
Also Ortrud ist für mich total faszinierend, schon von klein auf gewesen, weil die hat unheimlich viel ausprobiert und die kriegte Sachen hin. Die konnte so gestalten, also auch so Sachen nähen und irgendwelche verrückten Sachen sich ausdenken und machen und malen und tun und irgendwie alles konnte sie. Aber ich habe mich immer in ihrer Gegenwart ganz winzig gefühlt.
Astrid, mit 48 das Küken der Familie, die 56-jährige Ortrud und Petra, 60 Jahre alt, leben bis heute nicht weit voneinander entfernt.
Wir waren auch nicht so Schwestern, die kichernd unter einer Bettdecke sich Geschichten aus ihrem Liebesleben erzählt haben. Gar nicht. Also diese Vertrautheit, also die hatte ich jedenfalls euch gegenüber nicht.
Obwohl ich sagen muss, dass ich doch schon den Eindruck hatte, dass ihr mehr auf Muttis Seite war und ich mit Wolfram und Vati auf der anderen Seite war. Also dass das so wie zwei Lager waren.
Jahrelang hatten die Schwestern, abgesehen von gelegentlichen Treffen bei Familienfeiern, nur wenig miteinander zu tun. Erst eine schwere Erkrankung, die Ortrud beinahe das Leben gekostet hätte, brachte sie einander wieder näher. Bei der 54-jährigen Carla war das ganz anders.
Unser Miteinander in der Kindheit war, glaube ich, sehr, also soweit ich es erinnere, doch ziemlich stark geprägt von Differenzen und Differenzierung. Es ging stark um, was hat sie, was habe ich nicht, was will ich aber haben, was aber nicht zugänglich ist und das auch schon in ziemlich zartem Alter. Ein banales Beispiel, banal ist es äußerlich, innerlich war es schlimm. Also meine Schwester war glatthaarig, dunkel, ich war blondlockig. Ich trug diese lockigen Haare gerne offen. Meine Mutter kriegte von der Lehrerin den Hinweis, sie müssen dem Kind mal die Haare etwas ordentlicher machen. Und meine Schwester hat sich sozusagen da reingehängt und hat das unterstützt, dass meine Mutter mir die Zöpfe auf eine Weise band, dass es so wehtat. Und das war so eine Beschneidung von Freiheit, also wirklich ganz konkret, wo es auch um körperlichen Schmerz ging. Also gehauen werden, gekniffen werden, das fand ich sehr demütigend.
Mit Schwestern ist das so eine Sache. In keiner anderen Beziehung liegen Bewunderung und Herablassung, Liebe und Hass, Solidarität und Rivalität so eng beieinander. Schwestern beglücken und quälen sich, beschützen und verpetzen sich, liebkosen und verprügeln sich. Sie konkurrieren um das beste Essen, den besten Platz am Tisch und um die Zuneigung und Fürsorge der Eltern, die nicht immer gleich verteilt werden.
Ich bin ja die Ältere und ich habe auch ganz klassisch die Rolle der Älteren eingenommen. Ich war ja die Leistungsorientierte, die Vernünftige. Das ist die Tochter, auf die wir so stolz sein können. Die erreicht was, die macht das gute Abi, die schreibt die guten Noten. Und meine Schwester hingegen war so ein bisschen vogelfrei. Ich hatte das Gefühl, an die wurde gar nicht so viele Erwartungen gestellt. Die war so mehr die Sportliche, die Hübsche, der Schmetterling, ne, sozial sehr aktiv. Und für mich sah das immer so aus, so die wird einfach so geliebt, wie sie ist, ohne dass er irgendwas anstellen muss. Und ich musste mir das irgendwie erkämpfen oder erarbeiten.
Ja, ich war ja immer die Hübsche und da hieß es dann immer, die kann auch einen Sack anziehen und sieht gut aus. Und da fühlten sich meine Schwestern dann immer, also ich weiß es nicht so ganz genau auf jeden Fall. Ich kann ja auch nichts dafür und das reicht ja vor allen Dingen nicht. Also ich meine, da kann ich zwar schöne Augen haben, aber was soll ich damit? Da kann man kein Geld mit verdienen. Und ich war auch überzeugt, dass ich vertauscht worden bin bei der Geburt. Ganz fest davon überzeugt. Ich habe mal Adoptionsurkunden gesucht und sowas, weil ich so anders war. Also irgendwie, ja. Ich war die Hübsche, aber viel mehr kam da auch nicht.
Mein Vater hat zu mir gesagt, du stehst schon in der Bibel. Und es kam eine lange Dürre. Und ich fand mich immer als total unhübsch und eigentlich als jemand, der mit Jungs oder so, brauchst du dir gar keine Mühe zu geben, das wird eh nichts. Und ich war dann die Fromme. Ich bin im CVM gewesen, ich habe ganz viel Jugendarbeit gemacht und ich bin dann als Kümmerin, bin ich Krankenschwester geworden und dann weiter bin ich jetzt Pflegepädagogin und unterrichte. Das ist alles wunderbar. Aber es war eben auch die, gib das mal der Petra, die macht das dann schon.
Also mir fällt auf, es gibt hier so einen einhelligen Konsens, dass die älteren Schwestern per se die sind, die zur Hilfe allen Verantwortung tragen. Und das habe ich in unserer Familie ganz anders erlebt. Ich habe erlebt, dass meine ältere Schwester eine Meisterin darin war. Ich nenne das bewusst jetzt so egoistisch, ihren Neigungen nachzugehen und sich häufig zu verabschieden. Und dass es bei uns so war, dass die einfühlsame kleinere Schwester für die Eltern sozusagen da blieb und nicht in der Zeit losging und sich verwirklichte, sondern sehr stark die anteilnehmende, hilfespendende und auch mit dem Kopf immer unterwegs, wie kann ich jetzt helfen, wie kann ich jetzt helfen. Also unsere Familie ist dazu sicherlich ein anderes Beispiel, ein anderes Modell.
Die Schöne und die Kluge, die Ängstliche und die Mutige, die Ernsthafte und die Lustige, die Brave und die Rebellen, die Etiketten und Rollenzuweisungen aus der Kindheit wirken oft noch viele Jahre fort. Sie beeinflussen die Berufs- und Partnerwahl, prägen das Verhalten in bestimmten Situationen und auch den Umgang mit anderen.
Als große Schwester trete ich immer wieder auf, auch in Gruppen, in der Gemeinde, in der Schule, meiner Chefin gegenüber und so. Und wenn ich dann da aufstehe und da bin, dann werde ich von anderen auch als große Schwester empfunden, Also ich mache gar nichts, ich bin einfach nur da. Aber, aber ich bin eben deutlich da und das finden andere anstrengend. Dass das anstrengend sein kann, war mir vorher nicht klar. Das ist mir da sehr bewusst geworden.
Und was mir da auffällt in Bezug auf die Geschwisterreihenfolge, ist halt, dass ich unglaublich gerne Verantwortung abgebe. Das heißt, ich fühle mich wohl in meinem Umfeld, wenn noch ein Chef darüber ist, der mir sagt, was ich tun soll und der mich fragt, wie es mir geht und der dann auch Entscheidungen trifft, die meiner Arbeit entsprechen. Ich habe aber auch dieses Gefühl, es reicht nicht. Das ist auch ein bisschen so geblieben. Also ich bin zwar ganz gut in meinem Job und ich bin auch anerkannt und alles, aber ich denke ganz oft dieses, es ist nicht genug. Es ist eigentlich nicht genug, was ich hier mache. Und ich denke mal, das kommt dadurch, dass ich eben auch dieses Ich kann das nicht noch im Kopf ganz hinten klingen habe. Ne?
Das ist, glaube ich, wirklich dieses in Stresssituationen die Neigung zu haben, mich klein zu fühlen. Und das ist so ein Bild, aber das ist auch ganz konkret. Ich schrumpfe. Also es gibt Situationen, in denen schrumpfe ich. Und dann, wenn ich denke, was ich alles so schon geschafft habe und wie alt ich bin und dass ich auch einige Kompetenzen habe, denke ich, wie kann das sein? Aber ich mache mich manchmal freiwillig klein.
Ich habe jetzt die seltsame Situation, dass ich auch zwei Töchter habe, die auch sehr dicht beieinander sind, wo die erste mir sehr ähnlich ist und die zweite eher meiner Schwester ähnelt. Und ich ertappe mich dabei, dass ich auch meine Ältere immer viel über ihre Leistung lobe, was ich ja gut meine, aber wo ich dann auch manchmal Sorge habe, dass sie sich dann auch über diese Leistung identifiziert. Und ich merke das auch schon, dass das dieser schreckliche Umgang Früchte trägt. Wohingegen die Kleine oft kommt und sich beschwert, dass sie zu kurz kommt, dass sie in ihrer Leistung nicht anerkannt wird. Sie sieht dann nur, dass die Schwester für die schulischen Leistungen gelobt wird und sie nicht.
Dass Linda ihre beiden Töchter heute ganz ähnlich behandelt wie ihre eigenen Eltern sie und ihre Schwester, zeigt, wie stark familiäre Beziehungen sich auf das ganze Leben auswirken. Doch bei allen Differenzen, allen Unterschieden und Streitigkeiten, sobald eine Bedrohung von außen auftaucht, halten Geschwister in der Regel zusammen und sind gemeinsam stark.
Ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Schwester in einer gewissen Not steckte. Da war ich wie so eine Löwin. Da habe ich gesagt, keiner darf meine Schwester verletzen. Und ich bin hingegangen und habe sie sehr unterstützt und war über mich selbst erstaunt, weil ich das gar nicht gewusst habe, dass diese, ich sag mal, Unterstützungsenergie so stark in mir war. Also und ich vertraue auch darauf, dass es umgekehrt auch so wäre.
Wir sind ja nun auch sehr eingespannt in die Betreuung unserer Mutter. Und dann haben wir auch manchmal unterschiedliche Ansichten zu dem gleichen Problem. Das ist tatsächlich nicht einfach. Aber wir nehmen jede Möglichkeit, damit klarzukommen, als willkommenen Gruß, dass wir denken, naja, wir sind eben verschieden. Dann ist das nicht mehr so schwer.
Schwestern kann man sich zwar nicht aussuchen, aber man kommt auch nicht von ihnen los. Die Verbindung wirkt fort. Selbst wenn kein Kontakt mehr besteht. Denn sie sind einander seit frühester Kindheit vertraut und durch ein ganz eigenes Kraftfeld verbunden.
Die Frage nach dem Gefühl, das würde ich schon schwesterliche Liebe und Zuneigung nennen. Also bei allem, was zwischendurch an Ärger und Genervtheit auftauchen kann. Aber grundsätzlich können wir, glaube ich, beide sagen, es ist gut, dass es die andere gibt.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Aggressionen in der Familie, wenn Kinder ihren Eltern Gewalt antun. Ein Feature von Claudia Schili.
Also unser Sohn war im Prinzip von Beginn an sehr willensstark und sehr energetisch und wild. Und man muss wirklich sagen, dass er von Anfang an Probleme hatte, Grenzen zu akzeptieren, die wir gesetzt haben und setzen. Das äußerte sich in ganz starken Wutanfällen, die, als er kleiner war, die konnte man da noch eher weglächeln, weil man auch das ganze Kind durchaus ja mal nehmen konnte und konnte es irgendwo hinsetzen oder hin mitnehmen und sich quasi unter den Arm klemmen. Und umso größer und eigenständiger er wurde und umso mehr er sich auch verbalisieren konnte, umso mehr wurde eigentlich die Dimension dieser Wut und dieser Unverbrüchlichkeit klar.
Na, wir sind in einer Hinsicht nicht mit ihm klargekommen, seinen Stimmungswechsel. Also er ist wirklich, hatte gute Laune und dann ist er 2 Minuten später plötzlich schlechte Laune gekriegt und richtig ausfallend und
teilweise aggressiv.
Teilweise aggressiv, genau, und hat dann auch gehauen und wir wussten überhaupt nicht, warum, wieso und weshalb in dem Moment. Ausfallend wurde auch mit den Worten, ja.
Es ging dann teilweise sogar so weit, dass er gesagt hat, okay, ihr seid nicht meine Eltern. Ich ziehe ja aus, ich suche mir eine andere Familie, ich ziehe lieber da und da hin, da habe ich wesentlich mehr Ruhe oder sowas.
Hilflose Eltern berichten von ihrem Alltag mit ihren heranwachsenden Kindern im Jahre 2018 in Deutschland. Sabine, Barbara und Frank. Alle Anfang bis Mitte 40, berufstätig, mit beiden Beinen voll im Leben. Verantwortungsvolle Eltern, die ihre Rolle als Mutter und Vater ernst nehmen, die jedoch im Umgang mit ihren Kindern an ihre Grenzen stoßen und sich fragen, wie können wir mit der Wut und der Gewalt unserer Kinder umgehen? Therapeuten empfehlen in solchen Situationen als erstes, dass die Eltern sich eingestehen, dass sie dringend Hilfe brauchen und auch nach entsprechenden Angeboten suchen.
Es gab dann auch mehrmals Situationen, da war er im öffentlichen Raum ganz, ganz wütend auf uns und ist dann einfach mit dem Fahrrad zum Beispiel losgefahren vor lauter Wut. Und das ist in einer Stadt mit dem Verkehr von Berlin nicht witzig. Als wir uns das vorgestellt haben, in größerer Dimension, mit dem Kind, das nicht 7, sondern 10, 11, 12, 15 ist, war uns klar, dass wir Hilfe brauchen. Und sind dann so bei einem Therapeuten gelandet. Unsere Hauptfrage war eigentlich, ist das therapiewürdig oder ist das normal?
Der 7-jährige Sohn von Sabine und ihrem Mann ist mittlerweile in Behandlung. Er macht einmal pro Woche eine Verhaltenstherapie, bei der die Eltern in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen und zur aktiven Mitarbeit eingeladen werden. Seit Beginn der Therapie vor 6 Monaten ist eine deutliche Entspannung in der Familie eingetreten.
Also ich glaube, wir sind einfach entspannter geworden und dabei hilft uns auch die Therapie. Ich glaube, sofern wir nicht das Gefühl haben, wenn, sagen wir, er will nicht zum Zahnarzt und es ist dringend, im Prinzip hält er die Schmerzen ja aus. Wenn er nicht bereit ist zu gehen, dann leben wir alle damit und sagen es ihm auch, dann müssen wir im Zweifelsfall in die Notaufnahme, wenn es ganz schlimm wird mit den Schmerzen.
Das Prinzip, auf dem das Konzept der neuen Autorität beruht, ist der gewaltlose Widerstand, wie ihn Gandhi und später Martin Luther King geprägt haben. Konfrontiert mit Verhältnissen, die sie erniedrigen, ihrer Freiheit berauben oder in denen sie gar körperlich angegriffen werden, reagieren die meisten Menschen mit Gewalt. Das ist der Beginn einer Eskalation.
Klar ist das Kind eher bereit, Erziehung anzunehmen und Korrektur zu erfahren im Sinne von Kritik, wenn es selber nicht mehr wütend ist. Das muss man nur auch selbst erstmal schaffen, aus dieser Wut und aus dieser Überforderung herauszukommen, die aufbrodelnde Situation tatsächlich runterkochen zu lassen, einen klaren Kopf zu bewahren und sich vorzunehmen, wenn alles wieder ruhig ist, drüber zu sprechen. Klingt so einfach, es klingt so banal, aber wenn man das selbst in seiner Erziehung anders erlebt hat, kann man da gar nicht so einfach drauf zurückgreifen. Im Prinzip korrigiert unser Kind uns mit.
Man ist einfach hilflos. Weil man möchte ja gar nicht, dass er so austickt oder dass er sich so reinsteigert. Weil er ja auch dadurch für sich, sag ich mal, schlechte Energie aufbaut und die auch nicht so schnell los wird. Wenn man merkt, er blockt gleich wieder ab, sollte man es auch lassen. Also wir haben es gelernt, dass wir es dann lassen. Und vielleicht nächsten Tag nochmal in Ruhe drauf ansprechen. Weil er weiß es ja dann noch. Und das ist einfach so, dass man selber bis 10 zählt oder meinetwegen bis 100, um sich selber runterzubringen, damit man ruhig bleibt. Ja, was anderes geht gar nicht. Also das haben wir ganz extrem lernen müssen, muss ich sagen.
Bei der Methode der neuen Autorität geht es für die Eltern aber auch darum, sich Unterstützung durch ein eigenes Netzwerk zu holen.
Das können Familienmitglieder sein oder Lehrer, Freunde oder Nachbarn. Diese werden in die Familiensituation eingeweiht, sollen sich einmischen und ebenfalls Präsenz beim Kind zeigen. Die Eltern müssen sich öffnen, müssen bereit sein, über ihre schwierige Familiensituation zu sprechen und um Hilfe zu bitten.
Unsere Familien sind mit dem Verhalten unseres Sohnes, sofern sie das überhaupt mitkriegen, relativ überfordert. Die versuchen, verständnisvoll zu sagen, aber die können nicht helfen. Also wir kommen aus Familien, in denen sehr konservativ und auch mit Strafen erzogen wurde. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass Strafen nicht funktionieren bei einem Kind. Aber wir waren auch tatsächlich mit dem Kind konfrontiert, wir wohnen im dritten Stock, das im Streit irgendwann gesagt hat, wenn ihr das nicht macht, springe ich aus dem Fenster. Die Situation war dramatisch, wir total außer uns, da sind wir nicht ruhig und lässig geblieben. Ne? Also er hat das Fenster auch geöffnet. Und spätestens da war uns klar, jetzt müssen wir was machen. Wir müssen alle ran, diese Situation müssen wir anders angehen. Und Verständnis haben wir dafür im Freundeskreis gefunden. Aber das äußert sich in Gesprächen, also da ist niemand, der uns wirklich mit Taten zur Seite stehen könnte.